Die heutige Show wird euch präsentiert von
enjoyercamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jawohl.
Und ich sag noch, drück nicht auf den Knopf.
Du sagst, ich drück nicht auf den Knopf. Ich drück aber drauf. Ich sag noch,
drück nicht auf den Knopf, fang nicht schon an, aber jetzt muss ich hier unvorbereitet. Nee, also.
Achso, haben wir eigentlich ein Geräuschrätsel?
Ich weiß es nicht.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, halli, hallo, hallöle, sagt man dazu.
Ich glaube, ich habe kein Geräuschrätsel.
Ich habe, glaube ich, auch keins hier, aber wir können gerade erklären, was alles los ist. Ich mache die Musik mal gleich aus. Wir machen das heute nämlich alles ein bisschen anders. Das muss heute alles schnell gehen. Wir sagen gleich, warum, oder?
Zack, weg.
Ja, so, weil so hörst ja sonst nichts, ne?
Skype macht das richtig wieder.
Skype macht das wieder alles so laut für dich. Ja, also wir sind wieder da. Hallo, Chris.
Hallo Boris, ich bin wieder zurück mit Moni aus dem schönen Kanada und wir haben dort ja ein bisschen geworkshoppt, auch geurlaubt.
Jo,
das haben wir uns verdient.
Konnte man ja in Folge 240 ganz eindrucksvoll hören. Ich habe ja gesagt, Mensch, schick doch einfach mal so ein kleines Hallo, was kommt darüber? Wom.
Ne, das war so irgendwie so, da kam von dir dieses, na, willst du nicht so kurz Hallo aufnehmen, so für den Feed? Damit die Leute nicht irgendwie
ja.
in sich ertränken oder so. Und dann sagte ich das zu Moni und Moni meinte, oh ja, nee, ich schreibe noch ein paar Sachen zusammen und plötzlich hatten wir eine Themenliste von 10 Punkten oder so.
Ja,
und
geil.
Dann sagte ich, na gut, dann machen wir halt jetzt eine Folge, was soll's.
Und ich fand's cool.
Nee, also, war klasse, hat auch Spaß gemacht.
Wer sich das noch nicht angehört hat, hört ruhig mal rein. Fand ich irgendwie ganz lustig gemacht.
War Folge 240 hier. 240. So. Also war so eine halb Happy-Shooting, weil du ja nicht dabei warst.
Aber richtig, genau. Das ist halt mit Chris und Moni zwar sozusagen mal. Aber was ich ja auch cool fand, ist das Video, was ihr gemacht habt da im Knast. Das hat mir echt gut gefallen.
Knast war geil. Wir sind nämlich im Knast gewesen.
Ja, sehr schön. Also, wer das jetzt nicht versteht, letzte Folge hören, die 240 und mal richtig. In den Shownotes gucken, auf das Video draufklicken. Also wenn du so weitermachst, dann machst du bald hier die Dokumentationsproduktion für öffentlich-rechtlich und so, glaube ich. Naja.
Du, und weißt du, was der größte Witz war? Das habe ich noch nirgends gesagt. Dieses Knast-Video ist mit dem iPhone 4 gedreht.
Das ist der Hammer, echt. Was dieses kleine Ding zaubert, hä?
27p, also das geht mit dem ganz gut.
Aber geschnitten ist es nicht am iPhone, ne? Geschnitten hast du es mit
Final Cut. Nee, das habe ich dann mit Final Cut auf dem MacBook Air. Also dieses Paket, dieser kleine MacBook Air mit dem Final Cut Pro 10 drauf und dem iPhone so als kleine Notkamera, wobei so Not ist die gar nicht. Ist schon irgendwie ein schönes Produktionspaket.
Ist schon der Hammer.
Immer in der Tasche. Also das ist wirklich, das ist der Hammer, was da geht.
Und das ist ja auch der Grund, warum wir das heute mal so ein bisschen zügig machen, weil heute ist nämlich Oktober der 4. und das bedeutet 2011. Heute ist Apfeltag.
Ja, wir sind ja beide so Geeks. Also ich habe dann schon vorher gesagt, ja, müssen wir aber um 7 fertig sein. Ich will da zumindest mal auf den gängigen Live-Blogs wieder die Refresh-Taste drücken, bis der Daumen qualmt.
Ja, neugierig ist man ja doch, wobei ich erwarte ja nichts Großartiges, ne?
Ja, es wird wie immer natürlich magisch und das Force Field wird immer, das Reality Distortion Field wird wieder in Full Effect sein und so, ist egal.
Ich bin mal gespannt. Also ich glaube ja nicht, dass Steve Jobs nochmal auf die Bühne kommt, oder meinst du, er sagt das nochmal so als offizielles Auf Wiedersehen?
Weiß es nicht. Ich will das auch nicht spekulieren.
Naja, wir sind auch nicht der Mac-Spekulationscast, sondern wir sind ein Fotopodcast namens Happy Shooting.
Ja.
Und als solcher haben wir die folgenden Themen für euch.
Oh, genau. Jetzt muss ich wieder ans Ende scrollen. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht.
Dann fange ich mal an. Wir haben eine neue Aufgabe für euch.
Jo, und wir ermitteln zwei Gewinner bei zwei Aufgaben.
So sieht's aus. Dann gibt's ein... Ja, ich habe einen Vergleichstest gemacht. Fotos verkaufen.
Ah, du hast Fotos verkauft. Super. Wir reden über das Massive Dev Chart.
Und über eine Möglichkeit, vielleicht günstig an Mittelformat-Equipment zu kommen.
Ja, Karen möchte gerne Standardwerte in Lightroom verändern.
Und Michael hat im Funkenregen ohne UV-Filter gearbeitet.
Ja, und die Firma Fuji hat sich jetzt der Instant-Fotografie verschrieben.
Tja, und Nikon hat ein neues System rausgebracht. Die haben jetzt einfach mal alles anders gemacht als vorher.
Ja, das Nikon 1 System.
Richtig.
Da habe ich nur so am Rande so ein bisschen drüber gelesen. Am meisten ist mir aufgefallen der der Blogpost von David Hobby auf dem Strobist, der da irgendwie so einen Double Facepalm hingedingst hat.
Den habe ich nun gerade noch nicht gelesen.
Den muss ich direkt nochmal gucken. Ja, aber was ist denn das Nikon 1?
Ja, das Nikon 1 System. Also lange ging das Gerücht herum, Nikon bringt was Neues raus und was wird das wohl sein? Spiegellose, Spiegelreflex, ja, geht sowas überhaupt? Naja, und dann haben wir ja schon gesehen, dass zum Beispiel Sony ja auch, naja, nicht spiegellos, aber ja, wie sagt man da, kein beweglicher Spiegel zumindest ein System rausgebracht haben. Da hat man gedacht, na, macht Nikon das auch? Nee, machen sie nicht. Sie machen es ganz spiegellos und haben eine Evil rausgebracht mit Wechselobjektiv, also elektronisch Viewfinder mit Interchangeable Lens, das steht für Evil oder umgekehrt. Ja, und das System heißt nun 1. Ja, und da haben sie ein System, wie gesagt, ohne Spiegel. Das Licht fällt also durchs Objektiv, was wechselbar ist, direkt auf den Sensor. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Verschluss davor ist oder nicht, oder ob die das nur mit elektronischem Verschluss machen. Soweit habe ich es mir jetzt noch nicht angeguckt. Das Facepalmige daran, also Facepalm heißt mit der Hand mal vors Gesicht klatschen, das ist das Sensorformat. Und zwar, wir haben ja nun verschiedene Standards. Ich meine, da kann man sich natürlich drüber streiten, aber wir haben 35 mm Format, wenn wir mal in dieser Größenordnung anfangen. Diese Mittelformate lasse ich jetzt mal außen vor, aber wir haben das 35 mm Format, das nennt man so gerne Vollformat. Dann haben wir das APS-C Format, das ist so ein bisschen kleiner, unser klassisches Crop. Dann haben wir natürlich ein Micro Four Thirds oder ein Four Thirds Format.
Das Zollformat.
Genau, 4/3 Viertel. 4/3 Zittel. 4/3 Zittel, Vollformat sozusagen.
Neues T-Shirt.
Ja, 4/3 Zittel. Ich mach's gleich fertig. Das ist ein Zweifach-Crop gegenüber dem 35 mm Format, also halb so viel Bild auf dem Sensor. Naja, und dann gibt's halt so ein paar Kleinstbildformatsensoren für diese Kompaktkameras, die dann so Daumennagel oder Kleinfingernagel groß sind. Ja, und Nikon nimmt jetzt nicht irgendeins von diesen vorhandenen, vielleicht etwas größeren Sensoren, sondern hat einen 1-Zoll-Sensor gebaut. Das gab es vorher noch nicht. Und das entspricht jetzt gegenüber dem 35 mm Format einem Crop-Faktor von 2,7. Man fragt sich einfach auch ein Stück weit, warum.
Warum?
Aber wieso? Weil sie es können, nehme ich an. Ja, und nun haben sie zwei Modelle vorgestellt mit diesem 1-Zoll-Sensor. Beide verfügen über 10 Megapixeln. Das heißt, da haben sie sich wenigstens ein klein bisschen im Zaum gehalten, weil jeder einzelne Pixel ist natürlich auf dem 1-Zoll-Sensor deutlich größer als auf diesen Kompaktkameras. Ja, und dann gibt es ein Modell, das nennt sich V1. Das hat dann auch einen elektronischen Sucher, also eben ein, weiß ich gar nicht, ist das ein TFT oder haben sie da ein OLED drinne?
Siehst du, das hätte ich jetzt nochmal. Ich glaube ein OLED, aber ich kann es nicht genau sagen, weil ich muss ehrlich sagen, diese Ankündigung, die hat mich genauso gelangweilt wie die meisten anderen Ankündigungen, die ich so gesehen habe. Also für mich ist das irgendwie so, weiß nicht, also
Ist halt eine kleine Kamera, aber
Das also, ist nicht sexy, das ist irgendwie, ja, also zumindest bin ich, glaube ich, einfach, ja, wahrscheinlich bin ich einfach nicht mehr die Zielgruppe.
Nee, sowas. Das sind wir einfach nicht. Aber das macht nichts, weil wir haben ja Hörer und die müssen wir informieren. Und der Sucher hat wohl 1,4 Megapixel, ist also jetzt nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Mhm. Wird verkauft oder soll verkauft werden im Bundle mit einem 10 bis 30 mm Objektiv. Das entspricht dann beim 35 mm Format etwa 27 bis 81 mm, also so ein klassischer Standard-Zoom-Bereich. Das ist eigentlich ganz vernünftig. Mhm. Und da soll diese Kamera um $900 kosten. Euro-Preis ist mir jetzt noch nicht bekannt, aber ich fürchte, das wird dann ähnlich liegen, so 800, 900 Euro, schätze ich.
Also auch das noch, eine Kamera, die nicht wirklich spannend ist und dann auch noch für so einen Preis.
Sie hat nicht nur einen relativ kleinen Sensor,
sondern
sie ist auch verhältnismäßig teuer. Aber wer ein bisschen Geld sparen will, der kann ja zum Modell J1 greifen. Die ist also noch einen kleinen Tuck kompakter als die V1, hat allerdings auch keinen Sucher mehr. Das heißt, da muss man dann komplett über das rückwärtige Display arbeiten. Wie gesagt, auch mit 10 Megapixeln. Soll auch im Bundle mit dem 10 bis 30 mm angeboten werden, und zwar dann um $650. Nun, ja. Interessant ist daran vielleicht die eine oder andere Funktion. Und zwar soll sie zum Beispiel Fotos machen, bevor und nach dem eigentlichen Foto. Das heißt, noch wird man quasi anvisiert und fokussiert, nimmt sie quasi schon auf. Das ist wohl überhaupt der Clou bei diesem Ding, dass die unglaublich schnell in hoher Auflösung Fotos speichern kann. Die haben da also einen relativ flotten Sensor raufgeknallt. Das bedeutet also, ihr macht das eigentliche Foto und dann habt ihr aber vielleicht genau diese eine Szene nicht erwischt. Das ist so dieses klassische Problem bei diesen Kompaktkameras, weil sie einfach viel zu langsam sind, egal wie schnell diese Fokusdinger langsam werden. Es ist dann doch zu langsam, bis sie wirklich auslösen. Und das haben die hier quasi dadurch gelöst, dass die Kamera schon vor dem eigentlichen Auslösen mit den Aufnahmen anfängt. Und dann kann man quasi hinterher sagen, oh, dieses Bild war es nicht, blätter mal 2, 3 Aufnahmen zurück. Und dann hat man vielleicht doch noch den Schnappschuss. Vielleicht gar nicht schlecht. Dann soll es so eine Option geben, bewegter Schnappschuss, was auch immer sie sich darunter vorstellen. Da soll es wohl so sein, dass mehrere Aufnahmen gemacht werden in schneller Folge und die dann zu einer Animation zusammengesetzt werden. Wobei ich jetzt noch nicht gesehen habe, ob das Output dann viele Einzelbilder sind oder ob da tatsächlich ein Video-Output rauskommt. Also ob dann in einem Videoformat gespeichert wird, weil Video kann die natürlich auch aufnehmen, die Kamera. Ja, und dann gibt es noch eine Funktion, die nennt sich Smart Photo Selector. Da passiert Folgendes. Die Kamera ist ja nun heutzutage sehr intelligent, beziehungsweise die Programmierung davon. Und da passiert Folgendes. Sehr schnell werden 20 Aufnahmen gemacht, so ritz einmal durch. Und dann sucht sich die Kamera automatisch das Beste heraus. Und dabei geht sie vor eben nach allgemeiner Bildschärfe. Nach gewählten Bildausschnitt, das heißt, sie guckt so ein bisschen Komposition an. Ich nehme an, dass sie so mit Gesichtserkennung arbeitet. Und sie prüft auch den Gesichtsausdruck. Also schaut zum Beispiel, dass die Augen offen sind und solche Dinge. Man kann aber die Automatik auch überstimmen und irgendein anderes von diesen 20 auswählen. Was lachst du denn? Das ist toll.
Das ist total toll. Ich weiß nur, dass auf unseren Workshops immer andere Themen wichtig sind.
Ja, vielleicht sollten wir die Workshops anders strukturieren. Ich meine, das sind die wirklich wichtigen Punkte, die so eine Kamera auch mal haben muss, finde ich.
Wie kriege ich die besten Automatikbilder aus der? Oh Gott.
Ja.
Lass uns weitergehen im Thema.
Ja, so ist es. Also.
Nämlich das Einzelbild, was auch wirklich quasi von Hand geschossen wird, was man auch gleich sehen kann, aber was als Einzelstück hinten rauskommt. Das gute also Sofortbild.
Oh ja.
Wird jetzt nämlich wieder etwas mehr gepusht. Also wir kennen es ja so aus Polaroid-Zeiten und dann kam irgendwann später in Impossible Project und hat dieses Format wieder aufleben lassen. Und die sind ja auch noch sehr fleißig dabei. Und es gab immer so im Schatten drunter so ein bisschen parallel dazu, aber viele Leute wussten gar nicht, dass es das gibt, das Instax von Fuji.
Achtung!
Oh. Hast du da eine und tut die jetzt nicht?
Nee, ich glaube, der Akku ist jetzt doch leer.
Du, wie jetzt? Wolltest du ein Geräuschrätsel machen?
Ah, jetzt hier.
Ah.
Das ist aber noch eine alte.
Das ist noch eine Polaroid.
Das ist noch meine alte Polaroid, ja.
Ach so, na, klasse. Live-Soundeffekte von Boris. Nee, also Fuji, da hatte schon immer, oder schon länger zumindest, das Instax-Format, das im Prinzip so eine Art Klon vom Polaroid, nur mit ein bisschen anderen Farbausdruck. Und ja, und jetzt hat die Firma Fuji angekündigt, dass sie zumindest jetzt in Großbritannien einen großen Marketing-Push machen will mit Anzeigen und überhaupt und neuen Modellen von Instax-Kameras, die ich finde sehr knubbelig lustig aussehen. Und da speziell dann, also neben dem normalen Instax-Film eben auch noch neue Filme.
Richtig.
Raushauen. Und den Instax Mini, den gibt's wohl schon ein Weilchen. Der hat so Scheckkartenformat so ein bisschen.
Mhm. Genau.
Also kleine Sofortbildchen für die.
Das sind ungefähr 6x4,5 Zentimeter.
Jo. Und das Instax Wide, was jetzt irgendwie so circa 10x6 Zentimeter groß ist.
Mhm.
Also ein Querformat, was Impossible und auch Polaroid schon länger hatte. Das kommt da jetzt eben auch raus. Ja, da soll es auch noch 4 Kameramodelle geben, 3 Mini-Modelle und ein normales oder ein Wide oder so ähnlich.
Mhm. Eine 7S, eine 25, eine 50, das sind die Minis und dann eben die Instax 210. Ja. Und ich glaube, die Mini 50, das hatte ich hier rausgelesen, die hat ein Objektiv mit zwei Positionen, die motorgesteuert umgeschaltet werden können für Nahaufnahme.
Also man muss sagen, diese Instax-Kameras sind ja schon so Plastikboliden.
Ja, ja, natürlich.
Wobei das nicht schlecht sein muss. Kommt ja eher auf das Glas und so weiter an.
Richtig.
Aber die haben schon so ihren Stil.
Ja, die haben auch mehr so diesen Spaßcharakter irgendwie mit dabei. Ja. Zum Beispiel der Selbstauslöser, der macht dann zwei Aufnahmen mit einem Klick bei der Mini 50. Kommt schon so ein Foto, wie sagt man, Fotobooth auf Deutsch, Fotokasten, was auch immer. Wie heißen diese Dinger, wo man so Fotos gemacht hat? Automaten. Kommt so ein Fotoautomaten doch schon sehr nahe irgendwie.
Also ich denke, die wichtige Message ist, Sofortbild ist nicht tot. Fuji macht das nicht nur zum Spaß, sondern weil sie sehen, dass es wieder mehr Interesse dafür gibt.
Ja, witzig fand ich ja die anvisierte Zielgruppe. Also, 15 bis 25 Jahre weiblich. Schreiben Sie.
Ja, ne, ist okay. Warum auch nicht? Also ich finde es gut, weil ich finde, das Sofortbildformat, egal ob das jetzt von Impossible oder aus alten Polaroid-Beständen oder von Instax kommt, ich finde es klasse. Wir haben jetzt wieder vor dem Toronto-Workshop beim Abendessen zuvor gab es zwei von solchen Geschichten am Tisch und dann wurden da, ich habe so, glaube ich, sogar so ein Bild getwitpickt, also da wurden dann sogar Bilder gemacht und wir haben richtig Spaß. Also es ist wirklich Spaß. Und das finde ich gut so.
Ja, das ist auch gut. Also ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Teilnehmer sehen bei Workshops, die dann mal so eine Instax Mini mitnehmen. Macht bestimmt mal Laune. Das wird dann so ein ähnliches Erfolgserlebnis sein oder so ein ähnliches Erlebnis generell sein, wie in Inzighofen, als dann plötzlich diese Canon-Drucker ausgepackt wurden, diese kleinen, diese Selfies. Wo du ja dann auch gleich zugeschlagen hast.
Gut. Der Michael hat uns geschrieben.
Ja, der hat geschrieben. Er schreibt: Hallo Boris, hallo Chris. Ich verbringe gerade mein Referendariat in Barcelona und höre nebenher ein paar alte Folgen eures schönen Podcasts. Gestern habe ich mich nun auch von den Tiraden gegen UV-Filter zum Displayschutz überzeugen lassen und bin ohne extra Glas vor dem Objektiv losgezogen.
Moment, UV-Filter hat nichts mit Display zu tun.
Genau, er meint Objektivschutz, genau.
Ja.
Also ich habe meine Filter auch weniger vor dem Display, aber ich glaube, er meint schon das Richtige. Ja, und dann schreibt er hier, bitterlich bereut habe ich's. Yeah. Als ich während eines Volksfestes plötzlich inmitten funkensprühenden Feuerwerkes stand, wäre der Filter zum Schutz vor potenziellen Brandflecken auf der Linse doch ganz willkommen gewesen. Zum Glück haben aber nur die Beine was abbekommen und der Filter bleibt nun weiterhin erstmal runter. Schönen Sommer noch, Michael. Jo, Michael, da habe ich erstmal natürlich, grundsätzlich hast du recht, wenn du natürlich in irgendeine Situation kommst, ich habe auch schon Salzwasser zum Beispiel genannt, wenn du irgendwo in der Gischt fotografierst, wenn du natürlich irgendwo in so einem Feuerwerk drinne stehst und da Fotos machst, dann kann das natürlich sinnvoll sein, wenn man nochmal ein Schutzglas davor hat.
Ja, oder wenn man eben seine Position etwas verändert und nicht gerade mitten
sich... Wenn man die Möglichkeit dazu hat, ja. Aber ich frage mich, warum hast du das bitterlich bereut? Denn erstens schreibst du ja, der Filter bleibt jetzt weiterhin unten, weil ganz offensichtlich ist dem Objektiv ja gar nichts passiert. Nicht wahr? Und wenn die Beine was abbekommen haben, ist die Chance ja doch relativ groß, dass doch mal ein kleiner Funken irgendwo auf die Linse gekommen ist. Und ist doch gar nichts passiert, ist doch super. Und hättest du jetzt vielleicht ein Glas drauf gehabt, hättest du vielleicht nicht nur einen Funken gehabt, also jeder einzelne Funken nicht nur einmal, sondern hättest da vielleicht noch einen grünlichen oder bläulichen zweiten Funken jeweils drauf gehabt. Also sprich, du hast jetzt keine Geisterbilder und hast soweit doch ein ganz gutes Bild. Ich denke mal, ich darf das Bild zeigen. Er hat das in der E-Mail mitgeschickt. Werdet ihr also in den Shownotes dann sehen können.
Also ich möchte jetzt einfach mal, ich habe in San Francisco hatten wir den Fire and Night Workshop und da haben wir unter anderem auch in einem, ja, in einer Werkstatt fotografiert, wo so mit der Flex so Funken, also so auf Stahl quasi so Funken gemacht wurden, so Funkenregen. Da habe ich mit meinem ungeschützten 24er Tiltshift fotografiert, teilweise auch die Kamera so am ausgestreckten Arm so Richtung Funken gehalten, um ein paar sehr spannende Bilder zu bekommen. Und da sind durchaus der ein oder andere Funken vorne am Objektiv abgeprallt, aber da das nun mal aus Glas ist, ist da nichts passiert.
So.
Das hat nicht mal Spuren hinterlassen.
Bis also, das schmilzt, muss schon ein bisschen mehr passieren.
Also da muss man schon, da muss man schon richtig was abkriegen. Also normalerweise passiert da auch nichts bei sowas. Also da würde ich mich jetzt nicht verrückt machen lassen.
Jo, und ich schätze mal, wenn da so ein kleiner Rußfleck oder da sowas drauf ist, das kriegst du mit Sicherheit ziemlich easy wieder runtergeputzt. Schätze ich jetzt mal so.
Ja.
Ich will es jetzt nicht ausprobieren.
Genau, Keren schreibt, hallo Boris und Chris, wenn ich RAWs in Lightroom importiere und die dann im Developer-Modul bearbeite, ist Brightness schon bei plus 50 und Kontrast bei 25. Wie kann ich das denn verhindern? War schon immer so irgendwie, aber da ich jetzt mehr fotografiere, nervt es allmählich. Beim Importieren konvertiere ich die CR2s in DNGs. Gruß, Keren, Shanghai. Ja, das sind Default-Werte. So. Lightroom hat so ein paar Grundwerte, die einfach so stehen und die sind halt also beim Standard einfach so drin und die machen auch oft durchaus Sinn. Die kann man aber ändern. Nicht wahr?
Jo, die kann man ändern. Sind ja Schieberegler, ne?
Also und nicht
was,
nur.
Aber was macht er denn jetzt, wenn er das jetzt nicht jedes Mal bei jedem Bild wieder ändern will, sondern er sagt, ich will die immer bei plus 30 und 15 haben?
Also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann er das Ganze in ein Preset abspeichern. Also einfach im Entwicklermodul quasi das einmal einstellen und dann bei Preset, was kann ich hier, das ist auf Deutsch heißt, ein Plus klicken und da kann man dann sogar noch einstellen, welche Settings man da abspeichern möchte. Also in dem Fall wäre das dann, ja, das klingt ja nach Englisch bei dir, also wäre das dann im Prinzip Brightness und Contrast. Die kann man dann zumindest so bei Basic Tone, bei Exposure kann man die, glaube ich, Brightness, Contrast kann man sogar separat anklicken. Also dass auch nur die abgespeichert werden. Und dann kann man beim Import der Bilder in Lightroom sagen, wende mir mal da dieses Preset drauf an. Und schon passt es. Also dann ist es im Prinzip schon beim Importieren drin. Die andere Möglichkeit ist, im Menü von Lightroom oben gibt es ein Develop-Menü. Und dort gibt es ein Set Default Settings. Und dort könnte man jetzt sagen, ich möchte gerne die aktuellen Sachen als Standard abspeichern. Das kann man sogar noch kameraabhängig und sogar noch ISO-abhängig machen, wenn man möchte. Also das wäre die zweite Möglichkeit, das zu tun. Oder du sagst, okay, ich will es bei vielen Bildern, aber nicht bei allen, dann importierst du die ganz normal, wählst die dann einfach aus und wählst dann das entsprechende Preset dafür und dann wird das da auch angewendet.
Jo.
So viel fällt mir jetzt dazu ein. Also es gibt die Möglichkeiten, das einfach so zu automatisieren und dann passt das schon.
Viele Wege führen nach Rom. Also Keren.
Jo.
Haben wir schon Fragen bekommen?
Ich schau mal.
Und auf Google haben Plus ist ein bisschen was gekommen.
Ja, hier auf Dingens auch auf Flickr. Lies doch du mal Google Plus vor.
Da schreibt der Jörg Daniel Fluck. Ich will meine Bilder verkaufen, aber empfinde diese als zu schlecht. Andere sagen zwar, dass die Bilder okay bis super sind, aber ich empfinde das nicht so. Bin ich da nur zu selbstkritisch, beziehungsweise stelle ich zu hohe Ansprüche? In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting. Ja, Jörg, da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass man selbst doch sein größter Kritiker ist und dass man sich selbst relativ häufig unnützerweise im Weg steht. Also trau da ruhig mal ein bisschen dem Urteil von draußen, weil schlussendlich, wenn du deine Fotos verkaufen möchtest, dann müssen sie ja irgendwelchen anderen Leuten gefallen, sonst würden sie ja nicht kaufen wollen. Jetzt ist natürlich schon so, dass man selber nicht irgendwelche Bilder ins Netz stellen möchte oder zum Verkauf bereitstellen möchte, in welcher Form auch immer, die einem selbst nicht gefallen. Also man möchte natürlich schon irgendwo hinter seiner Arbeit stehen, aber das ist so ein Prozess, wo ich sage, da musst du vielleicht einfach mal, ja, nicht nur auf deinen Bauch hören, sondern auch mal auf andere Leute Bäuche hören. Also natürlich will man sich selber mal weiterentwickeln und man will es immer besser machen und so, aber wenn du wirklich nicht nur von der Familie und den vermeintlichen Freunden da draußen hörst, hey, super Fotos und so, sondern wenn du auch von anderer Seite, also von Leuten, die dich persönlich vielleicht gar nicht kennen und die gar nicht ein Problem hätten zu sagen, oh, du, das gefällt mir jetzt gar nicht so. Wenn du von solchen Leuten irgendwie auch ein ehrliches Feedback kriegst und die sagen, doch, das ist ein super Bild, gefällt mir aus dem und dem Grund, dann mach das ruhig, da spricht überhaupt nichts dagegen. Selbst wenn nicht, mach es doch einfach. Ich meine, wenn du die Bilder verkaufen willst, dann hast du ja nur eine Chance. Mach es, weil sonst wirst du nie erfahren, ob es funktioniert oder nicht, oder?
Ja, sehe ich genauso. Also tu es einfach und vielleicht hörst du mal auf die Stimmen von den anderen. Die gucken sich das dann ja aus anderen Augen an, haben auch anderen Bezug zu deinen Bildern. Selber hat man ja dann doch irgendwie, naja, es ist halt das eigene Baby und da ist man dann doch ein bisschen anders drauf. Auf Twitter fragt Pit73, könnt ihr mir Abtipps für Android geben? Natürlich für Fotografen beziehungsweise zur Fotografie. Danke und weiter so. Gruß Peter. Können wir beide nicht, glaube ich, weil wir beide kein Android haben.
Nee.
Ja, ich auch nicht. Aber das geben wir jetzt einfach mal die Hörer weiter. Schreibt doch mal in die Kommentare zu dieser Folge. Das ist Folge 241, glaube ich. Auf happyshooting.de, wenn ihr ein Android habt und da irgendwie Foto-Apps habt, die euch gefallen, schreibt die doch da gerne mal rein und du, Peter, gehst dann einfach mal hin und schaust dann in die Kommentare.
Jo, da hat übrigens der Angeboa 3D auch schon drauf geantwortet und gibt den Tipp Little Photo. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber Little Photo können wir hier schon mal so weitergeben. Aber da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Nils Göran Blume, ob das wohl ein Real-Name ist, hat eine Frage und einen Link-Tipp zugleich. Nämlich, er fragt, ob wir schon mal Erfahrungen mit Fokus-Stacking für Makrofotografie gemacht haben. Er sagt, dank Autokorrekt war das kurzzeitig mal die Macho-Fotografie.
Macho-Fotografie mit dem 100-28 Macho-Objektiv.
Das finde ich auch klasse, ja. Ja, und da hat er noch einen Link-Tipp. Zu wohl einer Software oder was auch immer das ist. Photostacking Assistant for EOS-Kameras. Automatisches Focus-Stacking mit dem Arduino.
Das
ist so ein Fernbedienungsding.
Das muss irgendeine Fernbedienung sein, die das irgendwie...
Ja, Arduino-Board. Das ist doch das große Bastler-Board. Focus-Stacking habe ich schon mal ausprobiert. Habe ich mal gemacht. Habe ich, glaube ich, sogar mal eine Ensonic-Folge drüber gemacht. Ensonic.de. Einfach mal oben rechts auf Foto, auf Podcast klicken und mal durchklickern. Da ging es mal um Schärfentiefe und da habe ich darüber mal gesprochen. Und zwar habe ich da mal Fotos von Würfeln gemacht im sehr nahen Bereich und habe dann mehrere Aufnahmen manuell gemacht, habe also den Fokus immer ein bisschen weiter geschoben. Und damals gab es eine Software, das habe ich da auch reingeschrieben. Ich müsste jetzt wirklich suchen, wie die hieß. War so eine Open-Source-Geschichte, wenn ich mich da recht entsinne. Und damit konnte man die dann stacken. Und dann hatte man eben ein Bild mit höherer Schärfentiefe, obwohl es im Makrobereich war. Das ging eigentlich ziemlich problemlos, muss ich sagen. Also ich hätte mir da doch größere Probleme vorgestellt.
Der Hanno Schwede fragt, Weißabgleich hat der Auswirkungen auf die Daten im RAW oder nur im JPEG? Und wenn man den Weißabgleich meinetwegen auf 3600 Kelvin in der Kamera stellt oder bei der RAW-Entwicklung, hat das Einfluss auf das Endergebnis? Vielen Dank und natürlich 3:1 Happy Shooting. Also erstmal, den Weißabgleich, wenn du RAW schießt, der hat keinen Einfluss auf die Daten im RAW, sondern der wird in den sogenannten Metadaten dann abgespeichert. Das heißt, da steht irgendwo in einem Feld dann drin, so und so viel Kelvin waren es, und das liest dann deine Software auch wieder aus und stellt das entsprechend ein. Ich habe es jetzt noch nicht genau verglichen, ob das Kelvin-Setting an der Kamera identisch ist mit dem Kelvin-Setting bei der RAW-Entwicklung. Müsste eigentlich sein, aber da das RAW von Adobe und von Apple zum Beispiel unterschiedlich interpretiert wird, könnte ich mir vorstellen, dass es da leichte Unterschiede gibt. Wie gesagt, wir arbeiten mit den Kameras, das kann ich nur wiederholen, mit Kameras, die sind, auch wenn sie teuer sind, keine wissenschaftlichen Geräte, sondern kreative Geräte. Mhm.
Das auf jeden Fall. Live Sikorski fragt, habt ihr Erfahrung? Live Sikorski, entschuldige bitte. Habt ihr Erfahrung mit dem Sun Sniper, R-Strap oder ähnlichem in Verbindung mit einem Fotorucksack? Ich denke nämlich derzeit über die Anschaffung einer der Gurte nach, habe jedoch meine Bedenken, ob sich diese in Verbindung mit einem größeren Rucksack, mit einem größeren Fotorucksack, verwenden lassen und angenehm sitzen. Macht weiter so.
Ich nicht.
Ich nicht getestet. Auch nicht. Also ich habe die Gurte zwar schon gehabt, also den R-Strap, auch verschiedene davon habe ich ja schon ausprobiert, aber ich hatte natürlich niemals einen Rucksack dabei um. Kann ich also nichts zu sagen. Gehen wir also an dieser Stelle mal weiter, weil ich weiß, dass ganz viele Hörer und auch Workshop-Teilnehmer so ein R-Strap oder Sun Sniper haben. Und ich glaube, die meisten davon hatten auch Rucksäcke. Dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare hier zur Folge 241, ob ihr die schon mal gemeinsam benutzt habt und wenn ja, wie gut das funktioniert oder auch nicht.
Ja, Roger oder Roger Salzmann, ihr seid auf einer einsamen Insel mit dabei. Drei Festbrennweiten. Welche? Zwei Lieblingsgadgets, welche? Und ein Body, welcher? Da schreibt er dann hinten dran, die Frage kann ich mir wohl selbst beantworten. 5D Mark II, oder? Also, ich sag mal, Festbrennweiten, die Liste ist jetzt sehr lang, aber 50 Millimeter natürlich. Ich sag jetzt mal nur eine hier als Lieblingsgadget.
Warte mal, dann gehen wir das der Reihe nach gemeinsam durch. Also, du sagst, welche Festbrennweite?
Die 50 1,4 und möglicherweise noch das 100er zu 8 Makro.
Okay, also wenn ich drei mitnehmen dürfte, dann ist es...
Halt! Und natürlich das 24 Tilt-Shift, ne? Das geht ja nicht ohne bei mir.
Verstehe, genau. Ja, würde ich nämlich auch machen. Ich würde nämlich auch ein 24 Tilt-Shift nehmen, und zwar das neue. Ich würde das 100er Makro nehmen und ich würde vermutlich noch das 50 1,8 nehmen.
Ja, dann zwei Lieblingsgadgets. Welche?
Weiß ich nicht. Gibt's da Funkempfang? Dann hätte ich ein iPhone dabei.
Einsame Insel, da musst du jetzt mal von ausgehen, dass es außer dir nichts gibt. Da bei Gadgets fällt mir jetzt wirklich nichts ein. Fällt mir nichts ein. So, ich bin relativ, ja, nee, da müsste ich mal gucken. Beim Body, da sagst du dann schon mal voraus, es würde die 5D Mark II werden. Nee, bei mir garantiert nicht, sondern ich würde eine Analogkamera mitnehmen. Weil wenn ich auf einer einsamen Insel bin, da wird es schwierig mit Batterien laden, dann brauche ich einen Rechner um die Bilder und so. Wenn ich mir so ein schönes Foto mache oder ein Dia fotografiere, dann habe ich dann sofort das Bild und kann es mir auch ohne Hilfsmittel einfach so anschauen.
Och, das ist aber schön. Ja, ich hätte wahrscheinlich dann als Lieblingsgadget irgendwie ein Dynamo oder Stromgenerator dabei und hätte dann schon eine 5D dabei.
So einen mit Kurbelantrieb, ne?
Ja, wie auch immer, von mir aus mit dem Fahrrad dran. Hält fit.
Na, klasse. Ja, die gleiche Frage kommt dann auch von Michael Grundler. Wenn ihr euch auf drei Objektive beschränken müsstet, für welche Brennweiten würdet ihr euch entscheiden und warum? Gemeint sind Festbrennweiten bezogen auf das 35mm Kleinbildformat. Also bei mir auf jeden Fall die 24 und die 50. Und vielleicht noch die 100er Makro. Also das sind so die...
Ja.
Ja, länger muss eigentlich nicht sein. Obwohl, auf einer einsamen Insel könntest du vielleicht mit einem 500er Objektiv am Horizont nach Schiffen suchen.
Unter Umständen.
Also
ich mag halt das 24 oder etwas in der Größenordnung, wenn man sich jetzt schon eine Festbrennweite nehmen müsste. Wenn ich einen Zoom hätte, hätte ich natürlich noch mehr Weitwinkel mit dabei, aber es ist eben schön weitwinklig. Ist toll für Landschaften, dramatische Sonnenuntergänge, Wolken und so Zeug eben. Das kommt ganz gut. Dann mag ich halt 50 mm eigentlich auch sehr gerne, weil es, es ist schön. Es ist irgendwie so dieser natürliche Seeeindruck ist halt da. Und eigentlich mag ich halt das 85 1,8 sehr, sehr gerne, aber nachdem ich das 100er Makro in der Hand hatte, jetzt schon mehrfach, würde ich wahrscheinlich dann statt des 85ers das 100er Makro nehmen. Ist halt ein bisschen länger, dafür kannst du schöne Nahaufnahmen von den kleinen Krabbeltierchen auf der Insel machen.
Ja, dann letzte Frage noch, Google Plus, von Thomas Schwarz. Nur mal ein Dankeschön an Boris für die Mühe seines riesen Blogartikels Online-Galerie mit Verkaufsoption. Ich nehme an, da reden wir gleich noch drüber.
Ja, ganz kurz.
Schreibt der Wahnsinn. Und danke auch an euch beide für immer sehr interessanten Podcasts. In diesem Sinne 3, 2, 1, Happy Shooting. PS, ach so, fast vergessen. Habt ihr schon so eine Ahnung, welche Workshops ihr 2012 anbieten werdet? Beziehungsweise welche diesmal nicht? Fragezeichen.
Ja, wissen wir schon, ne?
Wir haben schon die komplette Planung durch und können schon Daten und alles sagen. Können wir natürlich noch nicht.
Nee, aber wir wissen schon, dass wir bestimmt wieder in Zickhofen anbieten wollen.
Also wenn ich jetzt mal nach happyshooting.de/workshop gehe, da habe ich mir mal die Freiheit genommen und habe da schon mal so ein bisschen vorangekündigt. Also Berlin wird ziemlich sicher wieder stattfinden.
Ja.
Der Nordheim-Licht-Workshop wird auch ziemlich sicher wieder stattfinden. Klostergeister in Zickhofen, da haben wir sogar schon einen Termin dafür, und zwar vom 23. bis zum 26. Juli. Das kann man aber noch nicht sich anmelden, da müsst ihr also noch ein bisschen warten, bis da irgendwie so alles am Backend funktioniert. Aber das Datum könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben und schon mal in die Startlöcher gehen, weil der wird garantiert wieder innerhalb von irgendwie ein, zwei Wochen ausverkauft sein.
Müsst ihr schon mal vor der virtuellen Ladentür übernachten.
Genau, schlag schon mal die virtuellen Zelte auf. aber ansonsten, also Detailplanung kommt dann noch, aber ihr bekommt den kompletten Übersicht über alle Workshops, die Happy Shooting Workshops, die Workshops, die Analog Workshops, die englischen Workshops, die Workshops von Boris und alles drum und dran bekommt ihr alles auf happyshooting.de/workshop, und das versuche ich auch immer so aktuell wie möglich zu halten. Im Moment ist es sehr aktuell. Und es steht noch der Dresdner Weihnachtsmarkt-Workshop an. Also wer dieses Jahr noch möchte, 3. und 4. Dezember, 2 Tage Dresden, der füllt sich langsam. Also da gibt es noch ein paar Plätze. Da werden wir auf den Striezelmarkt gehen, auf den ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands mit viel Stimmung. Und da werden wir uns über Belichtungen, speziell über extreme Belichtungen unterhalten, werden das lernen, wie man das richtig macht und vor allem dann auch die Street-Komponente mit reinnehmen und das noch mit Lowlight, das wird ein Fest.
Das wird knusprig, jawohl.
Das wird echt knusprig, ja.
Nur gut. Schön, du hast uns was zu sagen.
Ich habe was zu erzählen, drück mal auf den Knopf.
Ich hab schon, ich muss nur laut machen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, die große Hilfe wie immer, damit überhaupt Happy Shooting bei euch am anderen Ende aus der Leitung kommt, von Enjoy Your Camera, unser Sponsor. Diesmal ein Produkt, was ganz interessant ist, weil den gibt es nämlich nirgendwo anders. Das ist ein Eigenprodukt von Enjoy Your Camera. Das ist ein Fotorucksack. Wir sind ja alle immer wieder auf der Suche nach Rucksäcken. Das kennt man ja. Das ist das Klassische. Ich habe mir eine zu kleine Tasche gekauft. Ich brauche was Neueres. Enjoy Your Camera hat diesen Fotorucksack im Programm. Und der hat als Besonderheit, neben dem, dass er sehr leicht ist und dass er so ein ganz interessantes Fach unten drin hat, hat er ein 17 Zoll Notebook-Fach. Also da kriegt man auf jeden Fall eine ganze Menge rein. Hat auf der Vorderseite so ein Ausklappfach. Das ist also wie so eine Lade, die man so nach vorne rausklappen kann. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mund, der aufklappt, wenn man sich die Fotos anschaut. An der Seite natürlich Halterungen für alles Mögliche, also für die Trinkflasche oder fürs Stativ. Ansonsten ist er sehr, sehr geräumig, hat viel Stauraum. Das geringe Eigengewicht, ich muss gerade mal schauen, ob hier irgendwo das Gewicht steht. Also er ist wirklich sehr leicht. Wir hatten den in Inzighofen dabei, haben ihn auch dort gleich verlost. Der ist also wirklich sehr, sehr leicht. Wird also auch auf längeren Touren nicht zur Last. Gepolsterte ergonomische Tragegurte, ein Hüftgurt, also so richtig, und dann mal richtig auch, also die Wanderer unter euch kennen das, so ohne Hüftgurt geht ja gar nichts beim guten Rucksack. Gute Rückenpolsterung und das ganze Ding, ja, fühlt sich ganz gut an. Passt auf jeden Fall. Das Kamerafach unten hält eine digitale Spiegelreflex und 2 Objektive. Außerdem gibt es an der Oberseite noch ein großes Fach, wo man also auch mal so Gepäck für Tagestouren reintun kann. Sei das jetzt irgendwie noch eine zusätzliche Jacke oder irgendwie die Butterstulle. Dann nochmal an der Seite 2 Steckverschlusslaschen
und Netztaschen. Ganz kurz zu dem Tagesfach, das ist ja super praktisch. Also wenn man wirklich auf Tour geht, wenn man irgendwie sein Picknick da mal reinpacken will oder nochmal eine kleine Jacke, wenn es abends kühl wird. Wer jetzt das aber gar nicht braucht und sagt, ich will aber mehr Zeug unterbringen, dafür gibt es ja diese X-Wraps.
Zum Beispiel, über
die wir auch schon mal gesprochen haben. Das ist echt cool, weil wenn man nämlich dann nochmal ein Objektiv hat, was man jetzt vielleicht nicht ständig gebraucht, aber man nimmt nochmal das Tele mit für den Fall, dass man eben dann doch ein bisschen Wildlife unterwegs machen will, dann wrappt das einfach schön rein und dann passt das nämlich oben noch mit rein und ist gut geschützt und dann geht nämlich auch nochmal irgendwie ein kleiner Hoodie daneben und so weiter. Also ist schon echt ganz praktisch.
Ja, außerdem natürlich innen drin so Fächer für Kleinzeug, also auch für Handy und iPod und so weiter. Das ganze Ding, da steht das Gewicht, 1,076 Kilogramm.
Also ja genau quasi nix.
Ja, also ein Kilo ist ja wirklich nichts für so einen Rucksack. Von der Polsterung her, von der ganzen Verarbeitung her ist das Ding ganz gut. Und es hat eine wasserabweisende Nylon, also das außen wasserabweisendes Nylon. Also wenn es da mal ein bisschen drauf regnet, passiert da auch nicht gleich was. Ja, und das ganze Ding, das hat mich dann wirklich weggehauen, gibt's für einen sagenhaften Preis für 69,99 €.
Ja, da kannst und du für einen das, Fotorucksack aber auch nicht wirklich meckern.
Ja, und dann gibt's noch zusätzliche Zubehör, noch so Polstereinsätze, die man noch dazu kaufen kann, wenn man da noch irgendwie anderes Equipment gut geschützt da drin tun will. Aber wie gesagt, so ein X-Wrap tut's auch. Der macht das auch irgendwie schön sicher und ist gut zu bedienen. Also, enjoyyourcamera.com. Außerdem natürlich wie immer 5% auf alle Bestellungen. Da müsst ihr einfach auf enjoyyourcamera.com/happyshooting gehen. Da findet ihr dann den überhaupt nicht leicht zu erratenden Geheimcode. Und mit dem bekommt ihr dann für jede Bestellung 5%, auch wenn es nicht der Rucksack ist. Vielen Dank an enjoyyourcamera.com.
Dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Michael, der hat uns einen Linktipp geschickt und zwar schreibt er: Hallo Happy Shooter, vielleicht ist das ja was für den einen oder den anderen oder vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von Interesse, und zwar auf Febeg, febeg.de sind immer mal wieder Kameras, Objektive etc. zu finden. Viel Spaß beim Stöbern und weiter so, danke für die guten Podcasts, Michael. Ja, Febeg ist... Weiß es noch auswendig?
Das Verwertungsunternehmen des Bundes.
Genau.
Da steht also: Willkommen auf den Internetseiten der Febeg. Aus Beständen der Bundeswehr, des Bundes, der Länder und Kommunen sowie anderer öffentlich-rechtlicher Institutionen verkaufen wir laufend überschüssige und ausgesonderte Artikel aller Art ab Standplätzen im gesamten Bundesgebiet gegen Höchstgebot. Also gibt es Auktionen. Da sind jetzt aktuell, wenn man auf die Website geht, das sind zum Beispiel ein Ackerschlepper, MB Track 900 drauf oder auch mal Autos, ein Müllwagen. Also da wird so, was so in den Ämtern und eben beim Bund und bei der Bundeswehr und sonst wo anfällt, wird da rausgehauen. Ja. Foto, Video, Optik, da schauen wir mal kurz rein.
Da hat der Michael jetzt zum Beispiel geschrieben, als er uns die Mail geschickt hat, da waren zum Beispiel zwei Mittelformatkameras Mamiya dabei, zum Beispiel eine M645 Pro. Oder es war eine Hasselblad, eine 500 ELM dabei mit zwei Objektiven und es war auch schon eine Canon EOS 1 D Mark II N mit dabei.
Richtig, im Moment sind da so ein paar Ferngläser dabei und zwei Spiegelreflexkameras, eine Minolta Dynax 303 SI, also eine Filmspiegelreflex. Und ja, die haben dann so Startpreise irgendwie bei 30 Euro oder so. Also mal, da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ab und zu kommen da ganz interessante Angebote, wenn dann halt mal wieder irgendwo der Fotoschrank beim Amtsgericht in so und so ausgemistet wird.
Ne? Tja, warum denn nicht? Ne? Also ich kannte das noch nicht. Vielen Dank, Michael.
Febeg.de.
V-E-B-E-G. Genau. Ja, und dann hat der David was geschrieben zum Massive Death Chart und wer könnte da besser was dazu sagen als du? Lies doch mal.
Ja, da schreibt: Moin Leute, bin derzeit dabei, mich in Sachen analog einzulesen, ihr seid schuld. Wobei ich gestern über eine sehr nette App für Android gestolpert bin, Massive Death Chart. Also das gibt's auch für Android, das gibt's auch fürs iPhone.
Das wäre jetzt gerade ein Tipp vorhin an PIT73, ne?
Ja, wenn er analog fotografiert und selbst entwickelt. Schreibt er: Dieses Programmchen hat eine kleine Datenbank mit Filmen und Entwicklern eingebaut, welche einem verrät, wie lange man welchen Film in Kombination mit dem Entwickler Stoppart Fixierer entwickeln soll. Das Ganze ist dann noch mit einer Stoppuhr kombiniert, sodass man beim Entwickeln noch sein Smartphone zu liegen haben braucht, welches einen dann an den nächsten Schritt erinnert. Ich konnte das App leider noch nicht testen, da mein Smartphone in Anführungszeichen nur Windows Mobile 6.5 hat. Ach, wenn ich schon schreibe, was in eigener Sache, ihr habt einen kurzen Filmentwickler-Einsteiger-Tipp für mich, 120 Euro. Moment, erstmal zu dem Massive Death Chart. Ja, das Ding ist gut, das gibt's übrigens auch online gratis, die App kostet, glaube ich, ein paar Euro. Online kann man sich aber auch die komplette Datenbank anschauen, da hat also wirklich jemand gesammelt, alle bekannten Schwarz-Weiß-Filme, ich glaube auch ein paar farbige, und die verschiedenen Entwickler und wie dann die Kombinationen sind. Also nicht jeder Entwickler hat mit jedem Schwarz-Weiß-Film die gleiche Entwicklungszeit, und wenn man da noch pusht oder pullt, also die ISO noch verändert, dann braucht man da eben auch so Zeiten und Temperaturangaben und so weiter. Und ja, dieses Massive Death Chart als App ist total praktisch, weil da hat man das komplette Zeug mit sich. Also ich habe da jetzt gerade mal irgendwie Filme entwickelt mit einem Entwickler, den ich vorher noch nicht im Einsatz hatte, und ja, da waren dann im Massive Death Chart, war das alles schön drin und hat auch funktioniert, und da ist eben dann der Timer eingebaut, und das ist ein Mehrstufen-Timer, also für die Entwicklung und dann für die Zwischenwässerung und dann für die Fixierung und für die Schlusswässerung und für Fotoflow und was weiß ich alles, also so die verschiedenen Schritte, die man zum Teil dann tun möchte.
Hat er dich
kann man sich auch, da timen lassen.
Hat er dich nicht auch zwischendurch immer noch daran erinnert, wenn du bei der Entwicklung mal
ja, genau,
bewegen dann hast du musstest so, und so?
Da hast du so Kipprhythmus, also kannst du auch noch eingeben, wenn so der übliche Kipprhythmus alle Minute einmal bewegen ist, dann fängt er dann auch noch zwischendrin kurz an zu tickern, dann hörst du, ah, jetzt ist wieder Kippen dran, und vergiss das nicht.
Fand ich also, ja, sehr praktisch.
Ist total praktisch und hat mir schon so das eine oder andere Mal den Arsch gerettet, wenn ich wenn ich so eine Entwicklung mal schnell machen musste. Ja, dann schreibt er, was schreibt er denn? Noch was in eigener Sache, habt ihr einen kurzen Tipp, Entwickler-Einsteiger-Tipp für mich, 120er Rollfilm, weil bald kommt bei mir eine Agfa Billy 6x9 ins Haus geflattert und als absoluter Analog-Einsteiger ist derzeit alles etwas verwirrend für mich, da man beim Google auf 5 Seiten mindestens 20 Meinungen zu einem Film Entwickler-Kombination zu lesen bekommt. Gruß, David. Ja, also Entwickler und Filme, geht doch einfach mal, also jeder Film hat mit jedem Entwickler einen anderen Ausdruck, das ist ja das Interessante. Insofern, nimm mal was, also so Standardfilme wie zum Beispiel der Ilford HP 5 Plus sind ganz gute Filme oder der Kodak Tri-X 400, den schieße ich ganz gern, der macht einen schönen Ausdruck. Gibt aber natürlich auch andere, billigere Filme, die auch ganz okay sind. Da muss man so seine eigene Vorliebe mit der Zeit entwickeln. Für Entwickler, ja, da schaust du mal zum Beispiel bei Spürsinn auf die Website. Die haben eine ganze Sammlung an Entwicklern und haben auch eigene Entwickler, die sie selber herstellen, die sehr gut sind. Der HCD zum Beispiel. Und da kannst du dich, also letztendlich habe ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie 3-4 verschiedene Entwickler da und ja, hab mit der Zeit eben so viel Erfahrung, dass ich jetzt auch weiß, wenn ich den und den Ausdruck haben will, dann probiere ich das Filmchen mal mit diesem Entwickler und das kommt so mit der Zeit. Fang einfach mal irgendwo an, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
Du.
Ja.
Viel Spaß dann noch dabei und lass mal was sehen, ne, wenn du was gemacht hast.
Ja, absolut. Trau dich. Passiert schon nichts.
Na eben. Der Robert hatte schon mal geschrieben, wir hatten es schon mal vorgelesen und ich hatte einen kurzen Ausblick gegeben. Der Robert schrieb hier, hallo ihr zwei, zu seinem Problem. Jeder, der eine Kamera hat, kennt das Phänomen. Man fotografiert auf einer Feier und hört die leicht widersprüchlichen 2 Sätze. Nein, ich will keine Fotos, auf denen ich drauf bin. Und du schickst mir die Fotos doch dann einfach zu, nicht wahr? Mir geht's dann hauptsächlich um den 2. Satz. Wie verteilt ihr eure Fotos an die entsprechenden Empfänger? Das Veröffentlichen bei Facebook, Flickr und Co. finde ich nicht ideal. Es muss ja nicht immer alles öffentlich gezeigt werden. Auch die bei Flickr vorhandene Unterteilung in Freunde und Familie finde ich viel zu grob. Daher meine Frage, welche Lösung kennt ihr, um Fotos benutzerabhängig zu verteilen? Danke für die Hilfe. 321 Happy Shooting. Robert, ja.
Und da kannst du was dazu erzählen.
Genau, weil ich hatte dann auch irgendwann mal die Faxen dicke.
Weißt du, ich fotografiere einfach nicht mehr auf Feiern, dann komme ich nicht in die Verlegenheit.
Ja, ich fotografiere gar nicht so sehr auf Feiern. Also ich habe zwar schon Abibälle fotografiert, mache ich auch immer wieder gerne. Aber viel mache ich eher so Veranstaltungen und das eben oft bei uns auf der Ranch, also wenn irgendwelche Kurse sind oder eben Feiern sind, dann mache ich da halt Bilder. Ja, und am Anfang habe ich dann die Fotos auf CD oder auf DVD gebrannt und dann hingelegt. Aber das ist dann halt ein Problem, weil du wirst dann ständig angesprochen, ja, kannst du mir mal die CD geben? Ja, habe ich schon reingelegt. Ja, da liegt sie aber nicht. Ja, dann hat sie irgendjemand ausgeliehen. Ja, kannst nicht noch eine brennen? Na, ich sage, nee, ich kann hier nicht für jeden Einsteller und für jeden Gast eine CD brennen, das geht mal überhaupt nicht. Das müssen die ja schon selber irgendwie koordinieren. Ja, funktioniert aber halt nicht wirklich gut. Ja, dann habe ich geguckt, es gibt Galerien, zum Beispiel von Apple die Mobile Me Gallery, aber die wird ja nun wohl leider aussterben, spätestens irgendwo Anfang nächsten Jahres gibt sie dann wohl, vermutlich nicht mehr. Da konnte man nämlich seine Fotos hochladen und dann Passwort schützen, dann einfach ein Passwort rumschicken per E-Mail oder aushängen, wenn man das denn möchte, also wenn das dann nicht schon wieder zu öffentlich ist, bei uns wäre das kein Problem. Ja, und da können die Leute sich das angucken und dann auch runterladen. Aber bei mir war es dann so, dass der Aufwand irgendwann so groß geworden ist, diese Bilder zu machen und man da einen ganzen Tag abhängt nur für diese Fotos und dann auch relativ viel Energie da teilweise in die Bearbeitung noch reinsteckt bei der Masse an Fotos, dass ich gesagt habe, also so ganz für kostenlos geht's nicht mehr, so ein bisschen was muss da schon bei rumkommen. Ja, und dann habe ich mir Galerien rausgesucht, wo man was verkaufen kann und ich war seinerzeit bei fotoportopro.de geblieben, weil die waren kostenlos und haben einfach ganz gut funktioniert und vor allen Dingen hatten sie ein großes Angebot an Artikeln, weil wenn man jetzt nicht nur Fotoabzüge verkaufen möchte oder nicht nur Poster, sondern man möchte zum Beispiel auch mal einen Schlüsselanhänger anbieten, eine Handytasche, ein Mauspad oder ein T-Shirt zum Beispiel, all solche Geschichten, Kissen, Puzzles. Kommt unglaublich gut so als Geschenk. Tassen zum Beispiel auch, sind immer wieder gern genommen. Das gibt's eben alles bei fotoportopro.de, das ist ganz cool. Und man hat da keine monatlichen Grundgebühren. Also wenn ihr dann mal einen Monat nichts verkauft, dann habt ihr eben auch keine Kosten. Also ihr könnt eigentlich nur verdienen. Ja. Das war soweit ganz okay, allerdings haben die einen Haken, und zwar, wenn da jemand etwas kaufen möchte, dann muss dieserjenige sich dort registrieren als Kunde, also sprich E-Mail-Adresse und Passwort. Derjenige, der so kaufen möchte, muss sich ein Passwort ausdenken, muss das eintragen. Wenn sein Browser aus irgendwelchen Sicherheitserwägungen beim Internet Explorer zum Beispiel, passiert das ganz schnell, keine Cookies akzeptiert oder sonst irgendwas verstellt ist, dann funktioniert dieser Anmeldeprozess nicht wirklich. Und das war so in meiner Zeit, ich habe die jetzt seit ja bestimmt 2 Jahren schon gut im Einsatz, wenn nicht sogar länger, da war das immer so dieser Punkt, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, du, ich kann da nichts bestellen. Und dann habe ich schon Glück gehabt, wenn die mich überhaupt nochmal treffen und erwischen und mir das auch sagen, dass sie nichts bestellen konnten, weil sie sich nicht anmelden konnten oder weil sie die Artikel nicht gefunden haben, also die Geschenkartikel, die sind jetzt nicht wirklich versteckt, die befinden sich hinter einem Knopf, auf den man draufdrücken kann. Der Knopf sieht sogar aus wie ein Geschenk. Aber das sind eben so kleine Symbole, wo so der geneigte Internet-Laie nicht auf die Idee kommt, drauf zu klicken, wenn er da oben eine große Auswahlliste hat, wo er die Abzuggröße wählen kann. So 10x15, 13x18, bis hin zu Poster oder so. Das kann er da direkt alles auswählen. Aber so Leinwände und die Fotogeschenke oder die richtig großen Poster, die verbergen sich eben hinter eigenen Knöpfen. Und naja, da kommen die erstmal so nicht drauf. Ist kurios, aber ist halt so. Und diese Anmeldeprozedur ist halt doppelt ärgerlich, weil die bestellen dann mal bei einer Veranstaltung was, bei der nächsten Veranstaltung wissen sie das Passwort nicht mehr und wir kennen es alle, dann sagt man sich, naja, so wichtig ist dann auch nicht, ja. Weil gucken kann man die Bilder ja und naja, wenn wir jetzt keins bestellen, ist auch gut. Und das hat mich geärgert. Und da habe ich dann weitergesucht und habe dann auch durch euer Info, durch euren Input Alternativen gefunden, und zwar pictures.com, das schreibt sich P-I-C-T-R-S, pictures.com, und fotograf.de. Und alle drei, also Fotoporto Pro, fotograf.de und pictures.com, haben den Vorteil, dass sie durchgängig auf Deutsch verfügbar sind und auch mit deutschen Laboren arbeiten. Das war mir ganz wichtig, dass der Bestellprozess eben auch auf Deutsch abläuft, weil meine Klientel nicht immer so fließend des Englischmächtigen ist. Und da wird man dann schon ein bisschen skeptisch, wenn man irgendwie sich Fotos anguckt, drückt auf Bestellen und plötzlich hat man irgendwie einen englischen Warenkorb vor sich mit lauter englischen Begriffen für Bestellung und so, Order und irgendwas. Das wollte ich nicht. Ich wollte das auf Deutsch haben. Und die drei, die machen das auf Deutsch. Und pictures.com war bis vor kurzem auch noch kostenfrei. Also kostenfrei im Sinne von keine monatliche Grundgebühr. Das hat sich jetzt geändert. Da werden jetzt 10 Euro pro Monat fällig. Dafür haben sie ein sehr schönes Auftreten und vor allen Dingen ist der Bestellprozess tierisch einfach. Nämlich einfach Bilder angucken, Produkt auswählen und in der Liste, in der Auswahlliste unter jedem Bild tauchen eben nicht nur die Abzüge auf, sondern eben auch Poster, Leinwände oder Geschenke. Von den Geschenken gibt es allerdings nicht so viele wie bei Fotoporto Pro, aber immerhin, es gibt welche. Ja, und dann sagt man einfach hier, ich will bestellen, trägst deine Adresse rein, sagst im Zweifel noch, ich will mit Lastschrift arbeiten, dann gibt's noch deine Bankverbindung, sagst okay und musst dich um nichts mehr kümmern, dann kommen irgendwann die Fotos. Das fand ich sehr beeindruckend und deswegen habe ich jetzt derzeit auf pictures.com umgestellt, habe aber noch nicht viel Erfahrung damit gesammelt, da ich das bisher erst für eine Bestellung genutzt habe, und zwar für einen Fall, wie ihn Robert wahrscheinlich auch hat, nämlich mit einer unsichtbaren Galerie, mit einem Passwort. Das habe ich dann per E-Mail geschickt an diesen einen Kunden und der konnte dann dort bestellen. Und der hat mich dann noch angerufen hinterher und war total begeistert, wie einfach das jetzt ging, weil der kannte auch den Prozess vorher mit Fotoporto Pro und war da ein bisschen unglücklich immer mit seiner Anmelderei, weil das immer nicht geklappt hat. Und der war ganz begeistert davon. Also das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Fotograf.de ist im Grunde genommen wie pictures.com, also auch kostenpflichtig. Da liegen wir bei etwa 15 Euro im Monat, wenn man auch die 10 GB Speicherplatz haben will, die alle anderen haben. Dafür kann man allerdings noch wesentlich mehr mit dieser Seite anfangen. Also man kann es nicht nur oder muss es nicht nur als Galerie benutzen, sondern du kannst fotograf.de als deinen Webseitenersatz benutzen. Du kannst da beliebig Seiten anlegen, die kannst du verknüpfen mit einer Galerie, musst du aber nicht. Du kannst Seiten anlegen, die du mit so kleinen, ich sag mal Dummy in Anführungszeichen Galerien verknüpfst. Machst du so eine Galerie mit 5, 6 Bildern, dann sagst du eine Seite, hier mach mal links die Bilder an die Seite und rechts einen freien Text, dann schreibst du einen Text. Kannst also quasi deine eigene Webseite damit zusammenstellen. Und wenn man sich dann überlegt, ich brauche vielleicht gar keinen Webseitenanbieter und einen Galerieanbieter mehr, sondern ich brauche nur noch fotograf.de, weil das reicht. Da kann ich meine Werbung drauf machen, da kann ich meine Shootings vorstellen, ich kann Dia-Shows machen und. Dann ist das vielleicht schon gar nicht mehr so schlecht mit dem monatlichen Preis. Dann rechnet sich das vielleicht wieder. Und auch da kannst du bestellen, ohne dass du dich registrieren musst. Also einfach, genau wie bei Pictures.com, Adresse, Lastschrift geht ebenfalls. Alles ganz easy. Der Haken bei Pictures ist, dass es in jedem Fall auch auf Rechnung geht. Außer man macht Foto-Downloads. Und auf Rechnung will man vielleicht gar nicht immer so gerne anbieten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut man seinen Kundenkreis so kennt. Fotograf.de hat nur Zahlungsmethoden, die quasi Vorkasse sind. Also entweder erstmal das Geld, Lastschrift oder PayPal oder nichts geht. Bei Pictures gibt es in jedem Fall zwanghaft auch die Rechnung. Ja, und dann gibt es noch die Alternativen Eupo.de. Die sind wohl inzwischen auch durchgängig deutsch, habe ich aber nicht mehr geprüft. Ansonsten schwimmen die eher so optisch auf der Welle von Fotoportopro.de, also jetzt nicht so hypermodern vom Auftreten her. Und sehr schick gestaltet sind Zenfolio.com und Smugmug.com, aber die sind dann eher englisch. Also wer da kein Problem mit hat, sollte sich das mal angucken, sind auch kostenpflichtig. Aber wer das Deutsch haben will, Fotograf.de, Pictures.com oder Fotoportopro. Und weil das jetzt alles total viele Informationen waren und ich immer noch bestimmt nur 10% erzählt habe, habe ich das alles zusammengeschrieben, weil mich hat das so angekotzt, diese ganzen Features immer vergleichen zu müssen, und du suchst im Internet und du findest keinen wirklichen Vergleich. Du findest immer nur mal einen Bericht über einen Anbieter und jeder natürlich aus einer anderen Perspektive betrachtet. Deswegen habe ich gedacht, jetzt muss das mal einer machen, und dieserjenige war jetzt ich. Ich habe jetzt den großen Fotogalerie mit Verkaufsoptionen Vergleich gemacht, und zwar eben mit den genannten dreien, und das findet ihr auf nsonic.de. Den genauen Link packen wir auf happyshooting.de zur Folge 241, und wer da Bock hat, der kann natürlich auch sich diese Kriterien mal schnappen, kann die Tabelle dann, also selbst eine Tabelle aufbauen und zum Beispiel eine für Eupo machen, eine für Zenfolio und eine für Smugmug machen, und dann verlinken wir das alles schön untereinander, oder vielleicht fängt einer auch ein Wiki an, wo wir das alles reintragen können, was auch immer. Es muss jetzt mal ein Vergleich her. So, es müssen jetzt mal Fakten geschaffen werden.
Das ist schön, dass du so viel Energie hast. Übrigens, noch ganz kurz einen Schritt zurück zu dem David vorher von dem Massive Dev Chart. David, wenn du noch irgendwie am 22. und 23. Oktober nichts vorhaben solltest, wir machen da in Braunschweig bei Spürsinn nochmal einen absolut analog Workshop, ein Punchen für Einsteiger Workshop, wo genau diese Themen behandelt werden. Fällt mir da gerade so ein. Also da gibt's noch wenig Platz, und das wäre also, glaube ich, schon das Richtige, weil da wird genau das gemacht. Da wird mal ausprobiert, welcher Film und mit welchem Entwickler. Da wird ganz viel rumprobiert, und da kann man sich so quasi selber so ein bisschen, ja, so die Sache mal nahe bringen lassen, von, und zwar in einem recht schönen Umfeld. Also das wäre noch so eine Idee. Geh doch mal auf happyshooting.de/workshop.
Jo, so, auf jeden Fall. Übrigens, in der vorletzten Folge, glaube ich, hast du mich quasi so halb angemault, dass jetzt alle Hörer eingeschlafen wären, weil ich mich so episch echauffiert habe über das Lightroom-Verhalten und Stichworten. Erinnerst du dich?
Ja, ich maul dich ständig an.
Aber liest dir mal die Kommentare durch. Ich bin nicht der Einzige mit dem Problem, und die fanden das wirklich interessant. So, das musst jetzt mal raus. Jetzt habe ich es dir mal richtig gegeben.
Senke den Blick und schäme mich jetzt ein bisschen.
Stell dich kurz in die Ecke, Eselsmütze und auf, und jetzt hol aber schnell die Würfel hervor.
Na Moment, wollte mich jetzt erstmal schämen, und dann wollte ich einen loslassen, weil jetzt ist wahrscheinlich wieder allen, jetzt sind sie wieder wach.
Super.
Entschuldigung, musste sein. Ja, weil wir haben nämlich noch zwei Aufgaben aufzulösen.
Ja, haben wir. Geht meine Tröte eigentlich noch? Sollten wir das
nicht mal eben schnell tun?
Jawohl.
Also, geht doch. Also, wir lösen auf. Und zwar, einmal hatten wir ja die Aufgabe schlecht, die bis zum 15. September lief. Und dann hatten wir noch die Aufgabe elastisch, die bis zum 29. September lief.
Mhm.
Und da wir ja hier, daher wieder mal das Sommerchaos wie üblich ausgebrochen ist, Konnten wir die jetzt machen, wir das jetzt einfach mal zusammen.
Du bist, ne? Du bist ja weil immer
ich
weg.
Ja nie da bin.
Immer bist du ja nie da. Ist das okay. Nicht doppelt verneint? Das ist egal.
Völlig egal. Lass uns mal die Aufgabe schlecht machen. Da war die Aufgabenstellung, ja, macht ein Bild, wo ihr mal ganz bewusst irgendwas über den Haufen werft und mal ein bewusst schlechtes Bild, aber nicht eins, also wo ihr einfach mal Fehler macht.
Ja, genau.
Die man eigentlich als schlecht aussortieren würde und ja, dann gucken wir mal, was da hinten so rauskommt. Und ja, ich bin ganz überrascht. Also was heißt, nee, wirklich überrascht bin ich nicht, weil wir machen das ja dann auch manchmal so auf verschiedenen Workshops, so dieses Thema, ja, lass doch mal einfach irgendwie eine Regel außen vor und guck mal, dass er mal ganz bewusst Fehler macht. Und ja, das hat geklappt. Wir haben 41 qualifizierte Einsendungen bekommen.
Ja,
und da würfel ich jetzt mal den ersten.
Ja, und zu gewinnen gibt es übrigens von Gummilight, das haben wir auch von enjoyyourcamera.com zur Verfügung gestellt bekommen, das Softbox-Set. Das heißt, für die ganzen Blitzer oder solche, die es werden wollen unter euch, gibt es eine 21er und eine 43er Softbox von Gummilight. Die habe ich ja in einer der letzten Sendungen mal vorgestellt.
Ui. Übrigens, es sind tatsächlich, also irgendwie, ist das mit den Regeln für diese Aufgaben, das scheint immer noch nicht ganz überall durchgesickert zu sein. Ihr sollt da schon ein neues Bild machen. Also ihr sollt jetzt nicht durch eure große Bibliothek an Bildern gehen und dann irgendwie eins von vor 3 Jahren, was zum Thema passt, raussuchen und das posten. Das werden wir hier, also zumindest schauen wir uns schon mal hier die EXIF-Daten an und das wird aussortiert. Es geht schon drum, ein neues Bild zu machen. Also das, sonst ist ja da kein Lerneffekt und ihr sollt da ein bisschen was von uns lernen. Wenigstens ein bisschen.
Außerdem geht es ja auch darum, den Arsch mal wieder hochzukriegen und ein Bild zu machen.
Ja, und wer es nicht schafft, das während der Sendung zu tun, der kann dann doch mal wieder irgendwann zum Workshop kommen. Aber jetzt mal zum Auswürfeln. 41
fang mal an.
Teilnehmer und wir, tada, ich habe hier die 7.
Oh, direkt ein Treffer.
Die 7.
Hast du heimlich Würfeln geübt. Lass mich das kurz öffnen. Erlädt. Da sind wir. Kreisel auf Abwägen habe ich hier.
Genau, von Menel 75, Kreisel auf Abwägen. Der schreibt dazu, mein Beitrag zur Aufgabe H ist schlecht von Happy Shooting. Eigentlich wollte ich hier mit einer etwas längeren Belichtung den Leuchtkreisel meines Sohns als Lichtspur festhalten. Stattdessen bewegte er sich fast aus dem Bild, drehte sich dann auf der Stelle. Die Stimmung gefällt mir trotzdem. Mhm. Ja, das ist so eine Mischung. Also zum einen, also es ist quasi, es hat schon fast sowas wie so ein Ultraschallbild aus der Babypraxis oder so. Man sieht so schemenhaft diesen Kreisel in Blau mit oben, ja, ich weiß es nicht, was diese senkrechten Linien sind, vermutlich kommen die auch vom Kreisel. Was an sich erstmal so, naja, okay, aber dann haben wir auf der linken Seite so einen orange-roten Gegenpol, der dann dem Ganzen so einen schönen abstrakten Charakter verleiht mit einem interessanten Farbkontrast. Also finde ich gar nicht uninteressant, das Bild.
Jo. Also jo. Ist einfach ein Lichtfleckbild. Also da will ich gar nicht so viel rein interpretieren. Ja. Aber die Geschichte dazu ist natürlich auch spannend, das mal zu sehen. Und allein die Idee, so einen Leuchtkreisel dazu machen mit der Leuchtspur, finde ich auch schon witzig. Ich überlege gerade, ob das vielleicht von oben fotografiert ist.
Ja, es ist schwer zu sagen bei dem Bild.
Ja, also sehr abstrakt jedenfalls das Ganze.
Ja, aber so kann eben was Abstraktes passieren.
Genau, also, aber so wollten wir es ja haben. Ne?
Klasse. Nee, finde ich gut. Also, das finde ich okay so. Ja, und jetzt haben wir die zweite Aufgabe. Wir müssen
Moment. Minel 75, bitte schick uns eine E-Mail an info@happyshooting.de. Stichwort Gewinner schlecht oder Gewinner schlecht Aufgabe, was auch immer, nur dass ich dich zuordnen kann. Ja, und dann bitte mit einer Anschrift, damit ich dir die Softboxen zukommen lassen kann.
Richtig. So, und das die zweite Aufgabe, die wir aufzulösen haben, ist die elastische Aufgabe. Was gibt's denn dafür zu gewinnen?
Dafür gibt es einen ND-Vario-Grad, also so einen verstellbaren Neutral-Dichte-Filter von Lightcraft. Haben wir auch von enjoyyourcamera.com mal vorgestellt. Da hatte ich 2 verschiedene Durchmesser und der 58 mm ist noch hier. Das heißt, du bekommst einen 58 mm ND-Vario-Filter. Der Gewinner.
Sehr schön. Nicht du. Ja, ich brauchte sowas nicht. Ich habe doch schon genug so Zeug rumliegen.
Der Gewinner bekommt das. Ich sehe hier 28 Teilnehmer. Ganz offensichtlich Urlaubszeit.
Ja, du darfst würfeln.
Und dann fange ich mal an. Ich sehe eine 99. Das ist knapp drüber.
Können wir so nicht gelten lassen.
Nee. Nee, Moment.
Nein. Ich habe eine 00.
Das ist auch toll.
Das ist dann 100, ja.
Unterboten. Das ist eine 99. Ich habe heute 99er Würfel.
Das, du solltest mal ins Casino gehen. Und ich habe eine 65.
Auch drüber.
Sag mal.
Jetzt aber 8.
Die 8. User Matt Max.
Mad Max oder was?
Oder Mad Max.
Ach, mit Doppel X. Moment, ich muss kurz öffnen. Ich brauche wieder die Leitung.
Mach mal.
Okay, habe ich.
Gut. Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Der Titel ist Funktionsklamotten. Und ja, was sieht man? Man sieht eine... es ist so ein vielschichtiges Bild. Ich vermute mal, da ist Schaufenster im Spiel und irgendwelche vielen Aufkleber und Schriften. Also das wirkt so fast so wie so ein Composite, ist es aber mit Sicherheit nicht. Also das ist irgend so ein Sportladen, wahrscheinlich ins Schaufenster geschaut.
Die scheint gerade das Fenster zu putzen, die Dame, die da zu sehen ist.
Ja, man weiß es nicht genau. Vielleicht macht sie auch den Aufkleber drauf gerade, weil... also
stimmt, sie hat was in der Hand.
Das ist so ein Werbeaufkleber, das ist so ein Stretch-Aufkleber, also deshalb elastisch, also man zwei Pfeile nach rechts, links und diesen Stretch-Schriftzug so ein bisschen in die Waagrechte gezogen, so ein bisschen in die Länge gezogen und das sieht auch so aus, als ob sie den zieht, weil die so quasi rechts dran zieht. Also ich glaube aber, sie macht es da drauf. Das ganze Bild sieht so vom Gefühl her, fühlt sich es recht analog an. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild und kommt gut, also gefällt mir sehr gut. Ich muss es gerade mal so in größter Auflösung angucken. Da sieht man noch einiges an Korn, wobei das kann natürlich auch Fake sein, aber...
Das ist bestimmt Fake-Korn. Klick doch mal oben rechts auf...
Hat
Exif-Daten auf dem Datum?
Weiß es gar nicht. Nee. Wo sieht man die denn?
Normalerweise... Nee, keine Exif-Daten. Ja, vielleicht analog.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht
analog. Ist ja auch in dem Fall nicht wirklich wichtig.
Nicht wirklich.
So vom Eindruck her finde ich es sehr schön, weil es ist erstmal so, es erschlägt einen so ein bisschen mit diesen ganzen Schriften in verschiedenen Größen und so weiter und dann entdeckt man diese Frau und dieser Stretch-Schriftzug ist das kontrastreichste Ding in diesem Bild. Also das ist ein weißer Schriftzug vor schwarz und sie zieht dann noch so dran und das finde ich sehr lustig. Also gefällt mir unglaublich gut, das Bild. Finde ich sehr, sehr toll. Und du hast gewonnen, diesen ND-Variablen, ND-Gradfilter.
So sieht's aus. Also, Mad Max... Auch du bitte eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner elastisch oder elastisch Aufgabe und deine Anschrift dazu, damit ich dir den Filter zukommen lassen kann.
Ja, schick. Das klingt doch alles gut. Jetzt gerade noch mal kurz auf Google Plus geschaut, da ist nichts mehr Neues dazugekommen, auf Twitter auch nicht, die Leute sind es nicht mehr gewöhnt, dass wir aufnehmen.
Wir haben auch keine Zeit mehr. Ach so, wir brauchen noch eine neue Aufgabe. Und zwar, ihr wollt natürlich wieder ein bisschen was zu tun haben. Und da haben wir uns auch eine neue Aufgabe ausgedacht.
Hast du überprüft, ob die schon mal war?
Nö.
Dann lass mich nochmal kurz überprüfen. Nicht, dass wir... Nee, die haben wir noch nicht gehabt. Okay, alles klar.
Schwein gehabt. Also, ja. Magst du sagen, du hast sie dir auch ausgedacht?
Ach so, ja, die Aufgabe ist kompakt.
Und sie läuft vom 6.10., das ist der Donnerstag, wo ihr das hier frühestens hören könnt, bis zum 20.10.2011. Und das Ganze funktioniert. Ihr schaut auf happyshooting.de und dann gibt es oben einen Link, Bilder, Aufgaben. Und wenn ihr dann runterscrollt zu den HGFs, also known FAQ, da findet ihr eine genaue Beschreibung, wie das alles funktioniert mit den Tags und so weiter und so fort.
Jo, und... ich glaube, das haben wir kein Geräuschrätsel aufzulösen, aber...
Ja, ich habe wenigstens eins gemacht vorhin.
Du hattest aber vorhin gesagt, du wolltest noch was erzählen.
Ja, und zwar einen kleinen Ausblick. Ich kann ja noch nicht viel dazu sagen, weil das ist bei mir auch noch alles ganz neu und fast unbenutzt. Ich habe mir eine neue Fototasche gekauft, wo wir vorhin beim Rucksack waren. Das passte gerade ganz gut. Und zwar ein Trolley, und zwar einen von Think Tank. Du erinnerst dich, wir waren ja vor Jahren mal auf der Fotokina und haben da berichtet. Und da sind wir auch bei Think Tank mal vorbeigekommen und da habe ich mal einen ersten Blick drauf geworfen, weil da alle so von geschwärmt haben und war so von der Verarbeitung und von den Reißverschlüssen echt angetan. Die sind, also bei vielen Herstellern sind diese Reißverschlüsse immer so fitzelig und bei Think Tank sind das so richtig robuste Dinger mit großem Griff. Also das fand ich irgendwie ganz cool. Aber sie waren natürlich auch ein bisschen teuer. Ne? Und so viel Equipment hast du auch noch nicht. Habe ich das zurückgestellt. So, und jetzt hatte ich aber immer wieder das Problem, dass der Rucksack, den ich hier habe von Crumpler, der ist echt cool und der reicht so für mein normales Tagesgepäck auch mehr als aus, wenn ich da Fotosachen mitnehmen will. Aber dann kommst du doch mal in die Bredouille und sagst, jetzt möchte ich mal mit dem Tele losgehen und ich würde ja auch gerne die Russentonne mitnehmen. Aber die Russentonne jetzt nochmal extra schultern, weil sie nicht in den Rucksack passt, ist irgendwie auch blöd. Und wenn du dann die Russentonne mitnimmst und das Tele mitnimmst und eine Kamera mitnimmst und vielleicht doch noch einen Weitwinkel, weil wenn Sonnenuntergang ist, willst du vielleicht doch nochmal schön Wolkenbilder machen. Boah, das alles zu schleppen ist auch nicht schön. Und da war ich ja, Chris, von deinem Trolley ganz angetan, den du auf der Fotokina hattest. Da hast du nämlich dein ganzes den Zeug.
Crumpler-Trolley,
ja. Genau, da hast du einen Crumpler-Trolley und den hast du einfach mal ganz locker hinter dir hergezogen mit allem Scheiß da drinnen, den man so gebrauchen konnte. Über den gibt's ja nun nicht mehr. Und dann fiel mir Think Tank wieder ein und da habe ich ein bisschen die Größen verglichen. Das sind oft nur so Nuancen, wo sich diese Think Tank-Dinger unterscheiden, weil diese ganzen Trolleys, die die anbieten, sind alle für Flüge gemacht, also für Reisende, damit du die Dinger auch als Handgepäck mit an Bord kriegst und entweder über Richtig. Oder unter den Sitz packen kannst. Da gibt es dann halt internationale Größenbeschränkungen und nationale Größenbeschränkungen, also dann auf die Staaten bezogen. Ja, und das ist mir verhältnismäßig egal, weil ich fliege halt so gut wie gar nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich will Platz haben. Und da habe ich mir den Airport Security 2.0 geholt.
Weil du nicht fliegst, hast du den Airport Security
geholt. Ja, die heißen alle Airport, das ist der Witz. Ach so. Die heißen, also die ganzen Trolleys heißen alle Airport bei Think Tank.
Das fand ich jetzt gerade trollig.
Ja, also trollig. Ja, es ist so. Die heißen alle Airport und das ist halt das Modell Security 2.0. Das ist der tiefste. Also der hat die höchsten Seitenwände und das war mir dann doch ganz wichtig, weil da kannst du so einen SB26-Blitz ganz locker aufrecht reinstellen und hast immer noch ein bisschen Luft. Das fand ich ganz cool. Wer allerdings jetzt eher einen Trolley sucht, den er auch wirklich gut als Rucksack schultern kann, der sollte sich mal von Airport den Take-Off angucken. Der hat nämlich richtig cooles Tragegeschirr. Also wie ein richtiger Rucksack auch, ist dafür halt ein bisschen kleiner als jetzt der Security. Naja, und ich habe jetzt halt die letzten Tage so ein bisschen damit verbracht, mir zu überlegen, wie ich das Ding denn einräumen könnte, weil da sind ja Myriaden von Einteilern dabei und naja, das ist, kennst das ja, du sitzt vor so einem großen leeren Raum und überlegst, ja, das passt schon alles irgendwie rein, aber wie mache ich das jetzt da rein, dass es auch praktisch ist? Ja, da habe ich ein bisschen dran gebastelt und habe jetzt mal so ein erstes grobes Setup gefunden. Da kann ich euch vielleicht nächste Woche mal drüber berichten, was ich da gemacht habe. Ich will mal gucken, dass ich Fotos mache, auch für Taschenfreak. Ja, und am 22.10.2011 bin ich damit unterwegs im Zoo. Da haben mich nämlich meine Schwestern eingeladen als Geburtstagsgeschenk. Da werden wir einen schönen Familienausflug machen. Und die haben ja auch alle jetzt gerade neue Kameras. Also das wird ein schöner Fotoausflug und da will ich das Ding mal mitnehmen. Und dann werde ich euch anschließend, also dann Ende des Monats, erzählen können, wie sich das Ding als Trolley denn gemacht hat. Ob das mit den Rädern so gut funktioniert, über unebenem Gelände, wird der Zoo Hannover sein. Da ist ja viel Schotter und auch ein bisschen steinige Wege. Das werde ich mal ausprobieren.
Und das war jetzt eine kurze Ankündigung.
Das ist eine kurze Ankündigung. Soll ich es länger machen?
Nee, du passt schon. Ich habe jetzt auch noch was vor und du auch. Also würde ich jetzt sagen, wir kommen mal zum Schluss. Ja. Schön, dass wir wieder da sind. Und
auf jeden Fall.
Ich hoffe, ihr seid immer noch alle da.
Natürlich sind die alle da. Die finden das alles spannend.
Ja, schon klar.
Hilft mir. Und Chris ärgert mich immer.
Ja, helft dem armen Boris mal. Der braucht ein bisschen Hilfe. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1.
Happy Shooting. So machen wir das mit dem. Ja. Sehr gut. Gute
Ankündigung.
Ja, das war ein kurzer Ausblick. War doch gut.
Ich muss mir mal eine Stoppuhr hinstellen. Das geht ja gar nicht. Das ist gerade ein kurzer Ausblick. Wie wird dann der lange Rückblick?
Das wird ein Dreiteiler, was denn sonst?
Ja, schön. Der Trolley-Dreiteiler. Dreiteiler.
Dreiteiler.
Trolley-Dreiteiler. Ja, gut. Ja, und das Übliche. Was für Ticker guckst du denn? Du hast doch nachgefragt. Hast du gute Antworten bekommen?
Ich konnte noch nicht nachgucken, weil wir haben ja eine Show aufgenommen.
Moment mal. Boris Ninke in Google Plus, weil ich kann ja nebenher, ne? Wegen, du hast zwei Kommentare, immerhin. Engadget, Live-Ticker, Apfelearth.com per Ticker und Radio.
Ich glaube, Touch Talk ist auch noch ein Tipp.
Vielleicht guckt man sich auch einfach Twit live an und die werden das eh live kommentieren.
Ne, wahrscheinlich.
Ist doch egal. Also, ich wette auf ein iPhone 5.
Ich wette auf ein iPhone 4GS.
Ja, das sowieso. Aber das iPhone 5 kommt auch.
Mit allem Schnick. Nur 4GS. Wir werden es sehen.
Beides. Ich sag beides.
Okay.
Um ein Bier.
Okay, lass mich die Musik noch reinmachen, dann müssen wir auch fertig werden.
Alles klar, ich mach wieder die Shownotes.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.